Bruder Heller spricht über das Thema Fluch der Zaubereisünden.
Meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist immer, wenn man am Abschluss einer Tagung steht, eine ernste Situation, denn eines ist in dieser Welt der Ungewissheit und der Unsicherheit sicher. So wie wir jetzt beisammen sind, werden wir auf dieser Erde nie mehr beisammen sein. Einige werden fehlen, weil sie gestorben sind oder den schmalen Weg verlassen haben und auf den breiten Weg der Sünde zurückgekehrt sind. Neue werden hinzugekommen sein, die den Entschluss fassten, dem Verderben zu entrinnen und in die Herrlichkeit zu Gott einzugehen. Auf jeden Fall werden wir in dieser Zusammensetzung auf Erden nie mehr beisammen sein. Wohl aber droben, entweder vor der Preisrichterbühne, wo die Gläubigen sind, oder vor dem großen weißen Thron, wo die Ungläubigen stehen, um gerichtet zu werden. Da werden wir uns alle wiedersehen. Aber auf Erden, so wie jetzt, kaum. Und deshalb möchte ich heute Abend meine ernste, wichtige Botschaft sagen, in heiliger Verantwortung. Und möchte sie so sagen, als wäre es für viele das letzte Mal, dass sie den Ruf der Gnade hören, auf dass sie ihr Leben dem Herrn öffnen. Viele von euch, die hier beisammen sind, jetzt in dieser Stunde, wissen über das Thema der Zauberei ziemlich gut Bescheid. Eine ganze Reihe. Ich weiß das. Andere wissen darüber sehr wenig Bescheid oder fast nichts, sodass es gar nicht einfach ist, wo einsetzen und wen ansprechen. Aber ich möchte euch heute Abend außer einem Überblick und einen kleinen Einblick in das Wesen der Zauberei und den Weg heraus aus dem Fluch und der Belastung und dem Elend der Dämonenbetrügereien möchte ich euch einmal zeigen, welches die Zauberei ist, die der Apostel Paulus nennt und vor der er warnt und unter deren Bedrohung unsere ganze gesamte Gemeinde der Jetztzeit steht. Das wissen die wenigsten. Zunächst also einmal, was ist Zauberei? Zauberei ist der Versuch, mit Hilfe von irgendwelchen Mächten, die man mehr ahnt als kennt, mehr fühlt als durchschaut, zu irgendeinem Ziele zu gelangen. Heilung, Reichtum, Lebensgenuss und so weiter. Gott hat die Zauberei in seinem Wort bei Todesstrafe verboten. Das ist eine ernste Tatsache. Zauberer sollen ausgerottet werden aus seinem Volk. Man erlebt hundertmal, tausendmal, dass Leute sagen, ja, das war doch nur zum Spaß. Ich bin doch nur zum Spaß dahin gegangen und habe mir Horoskop stellen lassen. Ich hatte doch nur zum Spaß die Handlinien lesen lassen. Das war doch gar nicht mein Ernst. Das ist keine Ausrede. Wenn einer zum Spaß die rote Warnlampe überfährt mit seinem Auto und es passiert was, dann mildert das seine Strafe nicht. Im Gegenteil, es erhöht sie noch. So haben wir jetzt alle Platz. Omas über 60 bekommen einen Sitzplatz und Jugendliche unter 60, die stehen. Meine lieben Freunde, mit diesen Dingen lässt sich nicht scherzen. Auch heute ist der Kontakt, das heißt die Fühlungnahme mit den finsteren Mächten, die uns betrügen, die uns zerstören, die uns quälen, die uns die Lebenskraft und die Lebensfreude nehmen und uns vernebeln. Heute ist diese Sünde viel weiter verbreitet, als die meisten überhaupt ahnen. Und wenn es Leute gibt, die darüber lachen, über so einen Blödsinn, dass man das für wahr halten kann, so sollte man diese Leute mal mitnehmen und ihnen mal das Ergebnis zeigen, was diese Zaubereisünden anrichten. Millionen von Menschen sind heute krank durch den Spiritismus, durch die Besprechung, wurden mal als Kinder besprochen, durch Hypnose, durch Kartenlegen, durch Wahrsagen und viele andere Zaubereisünden. Ein wahres Erlebnis. Ich bin mit dem Betreffenden, der das erlebte und ordnete, näher bekannt und habe mit ihm gemeinsam schon Versammlungen gehalten. Es ist der bekannte Pfarrer Dr. Koch. Hat Folgendes erlebt. Man sollte nicht in der Mitte Plätze freilassen und seinen Eckplatz behaupten. Also wenn irgendwo wirklich noch ein Platz frei ist, wollen wir zusammenrücken, damit nicht so viele stehen müssen. Im Übrigen können wir auch einmal eine Stunde gerne stehen um Jesu Willen, wo die anderen dem Dämon Fußball so viel Stunden widmen. Noch einmal, ich will jetzt ein von hunderten von Beispielen, die ich euch nennen könnte, ein Beispiel erzählen. Ich weiß auch nicht, ihr müsst ja jetzt behilflich sein, habe ich einmal euch erzählt, wie ich von einer Blutverschreibung, die ich auf meinem Körper trug, frei wurde. Wo? Hier, gut, da will ich das nicht mehr tun. Ja, aber wer hat es gehört, Hando? Oh, der Tante, genügt. Wärt ihr immer da gewesen, hättet ihr es auch gehört. Ich will mich nicht wiederholen, ich habe Jahrhunderte solcher Beispiele in petto zur Verfügung, auch zum Teil eigene Erlebnisse von Austreibungen, von Besessenen und so weiter. Persönliche Erlebnisse. Ich will ein Beispiel erzählen, damit ihr einen Einblick habt, wie unglaublich diese Zaubereisünden sich auswirken. Der Fall ist belegt, klar, wahr, hat sich so zugetragen, wie ich ihn erzähle. Ein Arzt hatte in dem Nebenraum, neben seinem Wartezimmer und neben seinem Sprechzimmer, ein kleines Stübchen und da lagen zwei, da lag ein Kreis, in dem die Zahlen von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis Z eingetragen waren. Und dieser Arzt ist morgens, ehe seine Sprechstunde begann, in dieses Stübchen gegangen, hat gar nicht gefragt, wie viele Leute sind da und was wollen. Dann hat er hier gependelt und hat rausgependelt. Da gibt es verschiedene Arten von Pendeln. Ich will euch das nicht erklären, sonst macht ihr es nach und kommt unter satanische Mächte. Jawohl. Also er hat rausgependelt. Fritz Müller. 28 Jahre, wohnt da und da geboren, hat die Krankheit und diese Medizin eingehen. Das hat er durch Pendeln rausbekommen und hat das aufgeschrieben. Dann ist er rein und der war der Erste, der heißt Fritz Müller, ja, und die 28 Jahre alt, ja, sind dann und dann geboren, ja, und Leid haben sie in die Beschwerden, ja. So, hier schreibe ich Ihnen ein Rezept, das wird Ihnen helfen, das wird Sie heilen. Ja, und dann ging er wieder in sein Zimmer und hat die Nächsten rausgependelt und hat auf diese Weise, ohne die Menschen zu diagnostizieren, die Krankheiten, Namen, Adressen, alles genau durch das Pendel gesagt bekommen. Es ist wahr, klingt ja wie ein Märchen, aber es ist Tatsache. Er hatte einen riesen Zulauf, die Leute sagten, oh, das ist ein gescheiter Doktor, der weiß alles. Ja. Und die Leute wurden auch gesund. Sie wurden gesund. In der Zeit zerfiel das Gemütsleben dieses Mannes, sein Sexualleben verwilderte, Und schließlich hat er sich in seiner großen Not an einen gläubigen Pfarrer gewandt und hat ihm gesagt, so und so geht mir. Da sagte ihm, kein Wunder, Sie stehen unter satanischen Mächten. Und was Sie da tun, das ist eine große Sünde. Das bedeutet eine Zerstörung Ihrer Persönlichkeit. Das bedeutet auch eine Zerstörung der Patienten, die jetzt für eine Zeit lang geheilt sind, aber dadurch unter den Fluch geraten. Der Mann hat Buße getan und im Augenblick, wo er den Namen Jesu anrief, hörte diese unheimliche Gabe auf. Nun konnte er nicht mehr pendeln, hat auch kein Pendel mehr angerührt. Und nun musste er wie ein jeder Arzt diagnostizieren. Wo tut es Ihnen weh, was haben Sie, das müssen wir mal durchleuchten, also mal Blutdruck messen und so weiter und so weiter. Und hat dann viel mühevoller, aber ohne des Teufels Hilfe die Patienten behandelt. Ich habe diese Geschichte erzählt, weil sie typisch ist und in vielen Variationen, das heißt Abwandlungen, vorkommt. Es gibt viele Zeugnisse dafür, dass solche Dinge wahr sind. Ich selbst habe eine Reihe solcher Dinge erlebt, persönlich. Ich weiß, dass es eine furchtbare Macht der Finsternis gibt. Und wer der verfallen ist, der merkt das gar nicht. Der sagt, ja, muss man mitgehen, da macht man Tischrücken, dann hebt sich der Tisch und dann wird einer, wenn er einen Bleistift gibt, dann fängt er an zu schreiben mit einer ganz fremden Handschrift und beantwortet die Fragen, die man ihm stellt. Das gibt es. Natürlich gibt es auch Betrüger, aber es gibt viele wahre Fälle und ich weiß, ich habe genaue wissenschaftliche Akten nachgelesen, eine Reihe von Professoren, schon vor vielen Jahrzehnten, die haben gesagt, das ist doch Schwindel, sowas Blödsinn, und sind in solche Sitzungen gegangen, solche spiritistischen Sitzungen, um sie zu entlarven, die Mädchen als Betrügerinnen, und wurden bekehrt zum Spiritismus und sagen, doch, das gibt's. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Horatio, sagt Shakespeare. Millionen von Menschen sind krank, indem sie auf diese Weise durch Pendeln, durch Bestreichen, durch alle möglichen Mittel der Hypnose, der Besprechung und so weiter sich einlassen und in Kontakt geraten mit Finsternismächten. Viel mehr als wir ahnen. Dabei besteht die grauenhafte Tatsache, dass bis ins vierte, dritte und vierte Glied rückwärts diese Dinge nachwirken können und bis ins dritte und vierte Glied vorwärts diese Dinge wirken können auf Kinder und Enkel und Urenkel. Ich sage können, nicht müssen. Aber diese Dinge, ich sage das jetzt gleich am Anfang schon, können gebrochen und beseitigt werden. Die Krankheiten, die erscheinen, wo solche spiritistischen Dinge vorkommen, auch scheinbar ganz harmlose. Da kommt einer und erklärt, ja, also Sie haben da eine Wasserader und Erdstrahlungen und da habe ich so ein Apparat und der kostet da ein Ziel, der kostet 140 Mark und den vergraben Sie und dann wird das gut. Ich kenne eine ganze Reihe solcher Leute, auch in christlichen Kreisen. Der Kasten, der ist vielleicht wert 17 oder 22 Pfennig und die Leute kaufen das und glauben dann daran und geraten dadurch unter einen dämonischen Einfluss. Und was kommt dabei heraus? Lähmungserscheinungen innerer und äußerer Organe, Ruhelosigkeit, Selbstmordgedanken, Angstzustände. Und dann gehen sie zu dem Arzt und sagen, ich habe immer so eine Angst, ich weiß gar nicht, was los ist, soll ich verschlafen? Und die Ärzte sagen, ja, Schwindel ist bei Ihnen, somatisch, das heißt körperlich, das ist in Ordnung. Sie wissen da keinen Rat. Es gibt aber auch Ärzte, die wissen Bescheid. Und andere, die machen es selber so. Ich habe ja vorhin ein Beispiel von einem Arzt gebracht. Das sind die Folgen. Zu dem Aberglauben und Okkultismus gehört auch das Horoskop stellen. Das ist kein Spaß, lass die Finger davon, zu sagen, ich bin in dem Tierkreis geboren und in dem Monat und in der Woche, da muss ich acht geben, wenn ich ein Geschäft mache und hier bekomme ich einen Brief und all dieses Zeug, das bringt uns unter den Fluch. Eine bekannte Zeitschrift hat, als sie ihre Horoskope wegließ, innerhalb zwei Wochen 40.000 Abbestellungen bekommen. So hat der Teufel sich gerecht, wenn man seinen geheimen Schlingen zu entgehen sucht. Beseitigung von Warzen ist noch mit das harmloseste, was man auf spiritistischem Wege will. Stillen vom Blut, alle Handlungen bei Mondschein oder zur Geisterstunde, das ist von 12 bis 1. was man da alles vornimmt unter bestimmten Bedingungen, bringt uns in Kontakt mit Finsternismächten. Jules Quellen, Brandbriefe im Gebälk, Amulette, Zauberzettel, Blutverschreibungen, Hufeisen an Türen, drei Kreuze über Fenstern, Talisman im Auto, der Dämonenbampel davon. Das ist kein Spaß, das ist, ach, sagt mir Leute, das ist ein Andenken. Ja, andere sagten, ach, das ist nur, das bedeutet weiter gar nichts, das habe ich von meiner Cousine geschenkt bekommen und so weiter. Dadurch kommt man in die Einflusssphäre finsterer Gewalt. Glaubt mir das? Als ich vor vielen Jahren das zum ersten Mal hörte, da dachte ich, ach, so schlimm kann das wohl nicht sein. Ich habe inzwischen so viele Dinge erlebt und erfahren, dass ich weiß, dass der Teufel das alles versteckt. Denn die erste These des Teufels ist, es gibt keinen Teufel. Ja. Das ist das erste und wichtigste Versteck. Also noch einmal, all diese Dinge, Zeichendeuterei, Tiere und Gegenstände mit sich führen, Unglückstage, Unglückszahlen und so weiter. Alle diese Dinge, glückspfennig, alle diese Dinge bringen uns in Kontakt mit Finsternisgewalten. Und Gott verbietet an vielen Stellen der Schrift, ich müsste jetzt zwei Abende Bibelstellen vorlesen, wo die Bibel verbietet, mit diesen Zaubereisünden sich einzulassen. Soll dann ein Volk seinen Holz, das Holz befragen? Soll es nicht seinen Gott befragen? Ja. Ist wahr? Windgerode. Ach, das ist so harmlos. Nein, das ist nicht harmlos. Glaubt es? Sag es dir. Unglücksjahre und so weiter. Befragung der Zukunft. Das ist, da erweist sich der Satan besonders als Betrüger. Ich habe heute einen Fall erlebt in Karlsruhe. Eine Frau hatte von der Kartenlegerin gehört, ihr Mann ist tot. Hat es nicht geglaubt, ließ die Karten noch einmal legen. Doch, der ist tot. Sehen Sie, hier liegt der schwarze Bube. Ist das oder Kreuz oder Schippe oder Bube, liegt neben dem. Und das bedeutet, ihr Mann ist tot. Glauben Sie mir. Sie hatte 2 Jahre lang keine Nachricht bekommen von ihrem Mann. Die einen sagten, er wäre gefallen, sie hätten es gesehen. Die anderen sagten, er sei in russische Hände geraten. Und andere sagten, sie haben gesehen, wie ein Russe ihm den Schädel gespalten hat mit seinen Spaten. Kurz und gut, sie hatte 2 Jahre lang keine Nachricht. Und als sie hörte, er ist tot, dann hat sie mit ihrem 9-jährigen Kind ein Krebsmordversuch gemacht, der auch gelungen ist. Gaskammern aufgedreht, Türe, Fenster abgedichtet. Abends um 9 und morgens um 5 Uhr kam der Mann aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause und fand seine Frau und sein Kind tot in der Küche liegen. Das ist ein wahres Erlebnis. Ich könnte noch andere dieser Art erzählen, aber das will ich nicht. Das ist ja bekannt, dass solche Dinge vorkommen. Dass man Tode befragt und dass Dämonen erscheinen, die uns betrügen und so weiter und so weiter. Ich habe vorhin schon angedeutet, die Folge dieser Zaubereisünden sind Schwermut, Angst, Stehlzwang, Kleptomanie. Viele Leute müssen stehlen. In den neuen Selbstbedienungsläden sind die Preise so eingerichtet, und das ist möglich, weil man ja weniger Bedienungspersonal braucht, dass 15% aller Waren gestohlen werden. Wissen die ganz genau. Und unter denen, die stehlen, sind viele wohlhabende Frauen, die es gar nicht nötig hätten. Die stehlen, weil sie stehlen müssen. Das ist auch eine Folge von finsteren Gewalten. Stehlen Dinge, die sie gar nicht brauchen. Haben Geld genug, aber sie müssen stehlen. Man nennt das Kleptomanie. Ich habe das in der Seelsorge auch schon öfter gehabt. Kleptomanie oder Stehlzwang. Geschlechtliches Zwangsdenken, dass man immer an geschlechtliche Dinge denken muss. Das ist eine grauenhafte Gewalt. Die Jugend, die meint Wunder, wie schön und herrlich das wäre, wenn ihnen anfängt aufzugehen, das Verlangen nach dem anderen Geschlecht. Das ist in Wirklichkeit eine tiefe Qual, ein Grauen, ein Ekel, das wahre Liebe unmöglich macht. Diese sexuellen Zwangsgedanken und die Dämonen der Sexualität sind mit die stärksten Gruppen in der Finsterniswelt. Lügengeist, Lästergeist, Unversöhnlichkeit, Sündengräuel mit Tieren, dann eine der schlimmsten Sünden, der Geiz, eine der grauenhaftesten Sünden, Tobsucht, Ermüdung, wenn man Gottes Wort hört oder liest, oder wenn man beten will, Abstumpfung gegen das große, göttliche, reine. Das alles sind Folgen davon, wenn man in Zauberei steckt, oft ohne es zu wissen. Zuckungen der Glieder, Besessenheit, Krämpfe, Schlaflosigkeit und so weiter. Fallsucht, Taubheit, das alles gehört dazu. In den Familien herrscht ein Zorn- und Zanksgeist, Gott werden die Krachter. Man weiß gar nicht warum. Wegen der gleichen Gleichheit, gleich Krachter. Ja. Und das vererbt sich, wie gesagt, in diesem dritten und vierten Glied. Wenn der Vater nur ein Ehebrecher war, wird der Sohn mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Und wenn der dann noch ein Verhältnis hat mit einem Mädchen, die selber eine uneheliche Mutter ist oder uneheliches Kind war, oder wenn sich das dann summiert und vervielfacht oder potenziert, dann ist die Hölle auf Erden da. Aber wenn man das der Juren sagt, dann lachen sie und zucken die Achseln und denken, ach, du alter Graukopf, wir Juren, meine Lieben. Wer das gesehen hat und erlebt hat am eigenen Körper, durchgekämpft hat mit Hunderten von Menschen, der weiß davon zu sagen. Noch einmal, Zorn und Zankgeist, zerrüttete Ehen, Missgeburten, nicht alles, was man auf Kontergan geschoben hat, ist auch durch Kontergan geschehen. Das war so ein Schlagwort, Kontergan. Nein, viele Missgeburten kommen von Zaubereisünden. Das ist nachgewiesen. Periodisch oder in gleichen Abständen und gleichen Tagen eintretende Todesfälle und so weiter. Aus der Gewalt des Satans zu Gott. Ich habe jetzt nur so ein paar Andeutungen gemacht. Ich könnte euch noch mehr erschreckende Beispiele erzählen aus meiner Seelsorge. Aber die meisten von euch wissen um diese Dinge und die nichts davon wissen, die hören es jetzt und sollen darauf achten. Die Schrift warnt davor. Ich habe hier von einem lieben Freund und Bruder, einem Pfarrer, ein Blatt, der da eingehend eine Reihe von Fällen beschrieben hat, wie das sich auswirkt, wenn ein Mensch mit oder ohne Wissen in den Kontakt zur Finsterniswelt kommt. Wenn das alles wäre, was ich zu sagen hätte, das wäre traurig, dann wäre das keine frohe Botschaft, was wir hier sagen. Aber ich sage euch eine frohe Botschaft und will euch deshalb zweitens sagen, der Weg, wie man da herauskommt, aus diesen Dingen, in die man zu großen Teil ohne Schuld hineingeraten ist. Ohne Schuld. Der Weg besteht in verschiedenen Stationen. Und ich nenne euch jetzt diese 7 Stationen, wie man aus den Zaubereisünden frei wird und wie man statt der Finsterniskräfte, die unsere Lebensfreude und Lebenskraft zerrücken, zerstören, aushöhlen, beschmutzen, beflecken, vergiften, verseuchen, wie wir stattdessen reine Licht- und Freudenkräfte empfangen. Ich nenne euch jetzt diese 7 Stationen. Erstens, damit ihr sie selbst gehen dürft, ihr lieben Freunde. Zweitens, damit ihr anderen sie sagen könnt, denn die Zahl der unter Zauberei stehenden ist Legion. Mir hat ein treuer, gläubiger Pfarrer gesagt, fast immer, wenn er in der Seelsorge, wenn er mit Menschen spricht, die entweder nicht zum Glauben kommen können oder keinen Frieden haben oder in unnatürlichen Bindungen stehen oder dem Nikotin oder dem Alkohol oder der Sexualität oder dem Trotz, der Undankbarkeit, dem Hass verfallen sind, wenn er die fragt, haben sie in ihrem Leben Zauberei zu tun, sagen sie alle, oh nein, damit habe ich gar nichts zu tun, nie was gehabt im Leben, gar nichts. Und dann hat er ihnen, dann liest er ihnen, er macht es noch heute so, seit vielen Jahren, dann liest er ihnen so einiges vor. Haben sie zu tun gehabt mit Bleigießen in der Neujahrsnacht? Ja, ist das auch Zaubereisünde? Ja, das ist auch Zaubereisünde. Aber das habe ich doch nur zum Spaß gemacht, da haben wir doch gar nicht dabei gedacht. Umso schlimmer! Wenn du eine Flasche Salzsäure ausbringst und denkst dir gar nichts dabei, meinst du, dann wirkt das nicht. Umso schlimmer. Und dann hat er weiter gefragt, Bleigießen, Wünschelrute befragen, habt ihr Zauberbücher, habt ihr okkultistische Schriften, astrologische Kalender, habt ihr Bücher von Lorbeer, aber die sind doch gut und christlich. Ja, werde ich euch was anderes erzählen. Habt ihr die Zukunft befragt, durch Briefe, wie man sie auf Jahrmärkten bekommt, durch 2 grüne Vögel und ein Papagei, die sie kriegen? Habt ihr okkulte Geheimwissenschaften irgendwie in eurer Familie? Freimaurerei, schwarze und weiße Magie, Schwarz- und Blutverschreibungen, Blutsteine, Astrologie, Horoskope, Sterndeuten, Christian Science, Sympathie, das Reichen der Kinder mit Öl, Heilmagnetismus, Kartenlegen, Erbschlüssel, Psychografie, Punktierbücher, Traumbücher, verbrennt ja eure Traumbücher. Davon geht eine satanische Kraft aus. Und sollte jemand unter euch das 6. oder 7. Buch Mose haben, ich kann euch sagen, davon geht eine dämonische Kraft aus, auch wenn es gar nicht lebt. Verbrennt es, aber verbrennt es in der Gebet, sonst kann etwas passieren. Sonst kann der Ofen explodieren, indem er verbrennt. Ich war erlebt, aber ich will mich beeilen, denn ich habe euch noch ein paar wunderbare Dinge zu sagen. Spiritismus aller Art, Tischrücken, Tischklopfen und so weiter. Und wenn er dann den Leuten was vorgelesen hat, und da hat sich herausgestellt, bei allen, allen, ausnahmslos, irgendwo waren sie verhaftet, und wenn nicht persönlich, dann von der Großmutter oder von der Mutter her. Und das wirkt danach. Meine Lieben, wir stecken drin in einer Vergiftung ohne Gleich. Deshalb keine Lebensfreunde, keine Lebenskraft, keinen Frieden im Herzen, zerrüttete, verkrampfte Dinge. Kinder folgen nicht mehr den Eltern. Die Eltern haben keine Macht mehr über die Kinder. Und alles lebt in Streit und Bosheit. So sieht es in vielen Familien aus. Oder soll ich sagen, in allen Familien. Beinahe. Nicht in allen. In gläubigen Familien sieht es anders aus. Es gibt aber auch anständige, weltliche Familien. Aber wenn man da näher hinguckt, dann findet man auch so viel Verkrampfung. So viel Besessenheit. So viel Starrheit. Dass man erschrickt, wenn man den Blick dafür hat. Nun will ich euch zeigen, ich könnte euch jetzt noch viel, viel erzählen. Aber das soll genügen. Zumal ich ja euch schon aus meinem eigenen Leben erzählt habe, wie man frei wird, auch von schrecklichen, dämonischen Belastungen, wenn die Großmutter mit eigenem Blut ein Enkel dem Teufel verzeiht. Wie das ist, wie dann ein Zentnerlast vom Herzen fällt und Friede und Freude und Reinheit ins Herz hineinströmt, wenn man sich da losgesagt hat. Ich habe das ja getan und habe euch genug Beispiele gegeben. Bibelstellen will ich euch gar keine nennen, denn die Schrift ist voll davon. Immer droht Gott für Zauberei mit der Todesstrafe. Und das ist nicht alttestamentliche Härte, sondern das ist die Weisheit der Liebe Gottes, die uns bewahren will vor diesen Finsternisnächten. Ich will euch jetzt die 7 Stationen sagen, auf denen man frei wird. Erstens, bekenne deine Sünde vor dem lebendigen Gott. Bitte ihn, zeig mir, was in meinem Leben an Belastung ist. Zeig mir, wie verseucht, verdorben und vergiftet, wie voll Hass und Bosheit und Ungehorsam und Eigensinn und Hochmut ich bin. Herr, zeige mir mein wahres Wesen. Betet so, und dann wird es euch zeigen. Aber der moderne, hochmütige, ausgeblasene Mensch, der braucht das nicht, der hat das nicht nötig. Oh, meine Freunde, das sind ernste Dinge. Gerade der moderne Mensch und die moderne Jugend hat das doppelt und dreifach nötig. Die steckt in grauenhaften, finsterlich gewaltenen und weiß es nicht. Weiß es nicht. Bekenntnis. Wenn dein Bekenntnis vor Gott nicht ausreicht, dich zu lösen, und das wird es in den seltensten Fällen, Zaubereisünden und schwere Sexualsünden, wird man nicht los, wenn man sie allein vor Gott bekennt. Sie müssen vor einem Menschen, vor einem treuen, wirklichen Seelsorger ins Licht gestellt werden. Da muss man sich einmal blamieren bis auf die Knochen, muss Buße tun und seine Schande und seinen Schulden, seinen Dreck und seinen Hochmut, der sich verbirgt hinter einer frechen, schnottrissen Schnauze. Da steckt ein weinendes, schreiendes Herz. Das habe ich ungezählte Mal gehört. Und erlebt, wenn du nicht allein fertig wirst, bekenne vor einem treuen Menschen einmal den ganzen Dreck deines Lebens. Packe aus, sag ihm alles. Und wenn du dich schämen musst, dann schäm dich ruhig. Wir haben oft Leute gesagt, ja, ich muss mich ja so schämen. Da schämen sie sich auch nur. Schämen sie sich nur. Ich habe mich auch geschämt. Schämen sie sich nur. Bekenntnis. Zweitens, Glaube. Der Glaube heißt, ich will jetzt zu tun haben mit dem lebendigen Gott. Ich will mich fallen lassen in deine Hände, du großer, ewig reicher Gott. Ich bin bereit, mit dir Kontakt zu nehmen. Ich will mich von dir blinden lassen. Glauben heißt sich bergen oder sich auf jemand fallen lassen. Und das können auch die wenigsten allein. Auch dazu braucht man eine Hilfe, der einem ans Herz Jesu betet, der einem zu Christus, zum Vater hin betet. Das kann man nicht. Ich lasse immer die Leute, die dann zu mir kommen und noch keine Heilsgewissheit haben. Ich habe auch in diesen Tagen eine ganze Reihe Leute, die sagten mir auf die Frage, sind Sie ein Kind Gottes? Ja, ich möchte es ja gern sein. Also, sind Sie verheiratet? Ja. Ja, und dann möchten Sie es gern sein. Nein, nein, ich bin. Aha, das sehen Sie. Und mit noch viel größerer Gewissheit, das kann, muss man wissen, ich bin ein Kind Gottes. Glauben heißt sich werden hin. Und das kann man in den seltensten Fällen allein. Da muss man sich helfen lassen. Ich habe mir auch helfen lassen und habe es auch nicht allein fertig gebracht. Hab sie fertig gebracht? Da hat mir mein Offizierspatent und mein eisernes Kreuz erster Klasse und alter, der Blödsinn, der hat mir gar nichts genützt. Ich war wie ein dummes Kind. Und habe ich mir fair helfen lassen. Und da habe ich passen dürfen. Und dann habe ich, so wie der es mit mir gemacht hat, jener Leipziger Student, der ist schon lange beim Herrn ist. Und so habe ich dann mit anderen auch gemacht. Und da hat mir es Gott gezeigt. Bekenntnis, Glaube. Jetzt kommt das Dritte. Lossagung. Es gibt keinen lebendigen, rettenden, beseligenden, reinigenden, beglückenden Glauben, wo nicht eine Lossagung vorangegangen ist. Ich sage mich los von meiner Vergangenheit. Ich sage mich los von all der Erdmasse, die ich von meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern unbewusst überkommen habe. Ich sage mich los davon. Dass unser Urgroßvater im Zuchthaus saß und unsere Großmutter eine Hure war und unser Vater vielleicht ein Dieb war, dazu gönnen wir nicht. Du nicht. Aber es gilt, dass wir uns lossagen und Gott allein die Ehre geben. Ich sage mich los von meiner Vergangenheit. Ich sage mich los von meiner Gier, von meiner Lust, von meinem Stolz, von meinem Hochmut. Ich sage mich los von all meinem eigenen Wesen. Dieses Lossagen ist wichtig, aber dieses Lossagen genügt oft nicht. Und da muss man sich lossprechen lassen. Und das ist dann die vierte Stufe. Bekenntnis, Glaube, Lossagung. Das kann man selbst. Also bei mir ist es gegangen. Als ich 19 Jahre alt war. Das soll ich ja erzählen. Bei den meisten geht es aber nicht. Da muss man sich lossprechen lassen. Da muss man zu einem Menschen, der wirkliche Vollmacht hat. Und Gott sei Dank, wir haben in Deutschland noch solche Menschen. Da darf man sagen, Bruder, sag mich, sprich dich los im Namen Jesu. Oder ein Mädchen oder eine Frau, die darf auch zu einer erfahrenen älteren Seelsorgerin gehen und um Lossprechung bitten. Dazu gehört, dass man sich demütig und beugt. Dazu gehört, dass man sich öffnet. Dazu gehört, dass man totalen Ernst machen will. Und dann, wenn man alles bekannt hat und den Willen geäußert hat, ich will ein neues Leben anfangen und will das Alte hinter mir lassen und nichts mehr damit zu tun haben. Und dann, wenn ihr auf Erden löset, der wird im Himmel gelöst sein. Bist du gelöst? Hast du schon mal jemand gelöst? Brüder und Schwestern, das sind ernste Fragen. Wir werden sie bald zu beantworten haben vor Gottes Thron. Wir dürfen Löser sein. Freier, die frei machen. Auf der niedrigen Ebene ist ja einer, der Mädchen heiratet, wird hier freier. Denn indem das Mädchen verheiratet ist, dann ist sie frei, dann ist sie nicht mehr. Ja, freiwillig, jeden Preis gegeben, muss befreit werden. Aber ich will auf diese feinen Dinge nicht eingehen, ich will nur bei dem Wort bleiben und bei meinen sieben Stufen. Lossprechung geschieht von einem bevollmächtigten Menschen. Ein Reiner soll Wasser auf die Unreinen sprengen. Lesen wir zum Beispiel in 4. Mose 19 bei dem Opfer von der jungen roten Kuh. Das ist dasselbe, ein Vorbild. Und da geht uns auf einmal, das ist der Blick auch für die Bibel. Auf einmal haben wir Zeit für die Bibel. Nicht nur für die Zeitung und für die illustrierte Zeitung und für Fernsehen und für wer weiß was alles. Da haben wir Zeit für dieses wunderbare, unbekannte Buch. Ich werde darüber nachher noch ein kurzes Wort sagen müssen. Also noch einmal, vier Stufen habe ich bis jetzt genannt. Bekenntnis, Glaube, Lossagung, Lossprechung. Und dann kommt die nächste Stufe, das ist der Dank. Denn dann kann man anfangen zu danken. Hey, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass ich meine Glieder habe. Ich danke dir, dass ich Erkauft bin durch das teure Blut Christi. Ich danke dir, dass du die Strafe, die ich verdient habe, auf dich genommen hast, Herr Jesus, und hast alle meine Sünden bezahlt. Ich danke dir, ich danke dir. Und da hört man gar nicht mehr auf zu danken, weil wir so viele Wohltaten und Guttaten Gottes schon erfahren und erlebt haben. Der Dank ist ein wunderbares Mittel, um die Unzufriedenheiten, den Missmut, die Begierden und die Sünden, Lust und die Geilheit und die Kleptomanie und die Süchte, denen der natürliche Mensch verfallen ist, mehr als er an, um sie zu überwinden und ein gelöstes, glückliches Leben zu führen. Die Danksagung, der Weg. Der Weg. Ja. Da wäre viel zu sagen. Das nächste ist der Dienst. Wir dienen von Natur aus dem Teufel und der Sünde und dem Ich. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft, unsere Interesse, unsere Gesundheit, unsere Fantasie, unser Gedächtnis, unsere Willensentschlüsse, alles was wir haben, steht im Dienst des Ich. Ich, meine schöne Wohnung und mein neuer Pelzmantel und mein schönes Auto und mein Fernseher und mein Ich, feiner mir, mich, ich. Und das ist die schlimmste Sklaverei, an das Ich gebunden zu sein. Aber wenn man einmal gelöst ist, dann empfindet man, dass es ein viel größeres Glück ist, glaubt ihr das, was ich jetzt sage, anderen wohl zu tun, als wenn einem selber wohlgetan wird. Anderen eine Freude zu machen, ist ein viel größeres Glück, als selber eine Freude zu empfangen. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich habe es bald lernen dürfen in meinem Glaubensleben. Ein tiefes Geheimnis. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, strömt ins eigene Herz zurück. Vermehrt, verklärt in größter Fülle. Die meisten Menschen sind deshalb so unzufrieden, so finster, so von Selbstmordgedanken, so von Furcht, so von Trauen, so von Widerwärtigkeit und Hass und so weiter. Von dir. Nein, zu Geizen und Bosheit, weil sie nicht anfangen zu danken und in irgendeiner Form Gott zu dienen. In irgendeiner Form. Ich habe schon in den letzten Tagen einige Mal gesagt, geh mal hin, alle 4 Wochen zu einem armen, kranken Menschen. Rede mit dem, bete mit dem, gib ihm ein kleines Geschenk. Und du wirst Wunder der Gnade erfahren, wie dein Leben reich wird. Und da wirst du dir diese Freude und dieses Glück nicht nur alle Monat einmal, sondern 2-mal gönnen. Oder 4-mal. Es gibt auch dumme Kerle, die benutzen jede Gelegenheit, wo sie aufgefordert werden, Zeit zu haben und stellen sich zur Verfügung. Und diese Dummen, das sind die glücklichsten Menschen der Welt. Ich möchte auch 100%ig dazu gehören. Ja, meine Lieben, das ist etwas Wunderbares. Das ist der Dienst. Entweder dienen wir dem Teufel und dem Fleisch und der Sünde und der Welt und dem Ich und gehen an diesem Dienst zugrunde, oder wir dienen in irgendeiner Form dem lebendigen Gott, unserem Herrn und Heiland. Ich sage in irgendeiner Form, wobei die verborgenen Dienste, die man nicht sieht und kontrolliert, die nicht in der Zeitung stehen, der Herr Generaldirektor hat 10.000 Mark für unsere Kirchenglocken gestiftet, dem Medienspender und so weiter. So nicht, so nicht. Für diese Dienste, da gibt es mal keinen Lohn. Der hat ja seinen Lohn. Da wird er gelobt. Der Generaldirektor, 10.000 macht er die Kirchenglocken. Ist das ein frommer Mensch rein? Wenn der nicht in den Himmel kommt, kommt keiner rein. Der kommt mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hinein. Denn wenn er gläubig wäre, hätte er sowas nicht gemacht. Dass man seine Glocken an die große Glocke gehängt hätte. Meine Freunde! Die verborgensten Dienste, deshalb sagt auch Jesus, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Den Armen, den Unbekannten. Das heißt nicht, Jesus nur Ernten, denn seine Faulheiten, Arbeitslosigkeit unterstützen. Das heißt das nicht, da habe ich viel Lehrgeld bezahlt. Viel Lehrgeld. Oh, was haben die Leute schon ausgenutzt. Haben mir meine beste Unterwäsche abgelauscht und meine wärmsten Socken. Ja. Und dann sind sie in die Wirtschaft und haben sie verkümmelt und versoffen. Ja. Ich habe gefroren. Ja, das habe ich erlebt. Ich könnte da viel erzählen. Meine Freunde, nur einmal. Der Dienst an den Geringsten, was er den Geringsten getan hat, nicht was er den Bischöfen und den Päpsten und den ganz hohen reichen Herren getan hat. Was er den Geringsten getan hat, habt ihr mir getan. Und wenn ihr einem Geringsten, einem Mütterchen helft, ihre Last aufzuladen und ein Stück am Wagen ziehen zu helfen, und er tut zum Jesu Willen eine Arbeit vielleicht von 3 Minuten, bis dann wieder der Weg nicht mehr so steil bergauf geht. Und er sagt, Mütterchen, der Herr Jesus hat mich das geheißen. Fangen Sie dem Herrn Jesus, der Sie lieb hat. So, aus, weiter. Wenn ihr das tut, das wird einmal Gold, Silber und Edelstein sein in jener Welt und belohnt werden von dem Gott, der einen Trunk kalten Wassers belohnt. Glaubt es, es ist so. Die Schrift sagt es. Und ihr werdet es, wer weiß, wie bald einmal erleben und erfahren. Der geringste Dienst, der getan ist, um des Evangeliums willen. Das Geld, das benutzt wird für das Evangelium, für die frohe Botschaft, das bringt die höchsten Zinsen in der zukünftigen Welt. Und was du vernascht hast und verraucht und vergewaltigt oder gar für Sünde und Hochmut und Mode und Tanz und Nachtwerk ausgegeben hast, das wird dich einmal gereuen. Aber was du dem Herrn gegeben hast, das bringt Frucht über alle Maßen. Ich könnte euch jetzt eine ganze Menge wunderbarer Geschichte erzählen. Es klingt wie ein Märchen. Ich wage es gar nicht, euch zu erzählen. Ihr kennt mich viel zu wenig und werdet vielleicht denken, na, also das glaube ich nicht. Aber es ist wahr. Ich habe eine ganze Reihe Fälle erlebt, dass ich heute jemand meine letzten 100 Mark sein könnte, einem wirklich armen Notleidenden, und habe am nächsten Tag mit der Post, am nächsten Tag 200 Mark geschickt bekommen von Unbekannten. Das ist nichts Besonderes. Ich habe noch ganz andere Dinge erlebt. Aber davon will ich nicht reden. Ich will euch nur sagen, nichts lohnt sich so sehr als ein dem Herrn, der uns geschaffen, erlöst, erkauft und zur Herrlichkeit bestimmt hat, hingegebenes Leben zu führen. Das macht uns so froh. Das bringt unseren inneren Menschen zum Leuchten, zur Danksagung, auch für alles Leid und alle Not. Und stellt uns hinein in ein tiefes Leben der Freude, wie es alle Genüsse der Erde nicht bringen können. Ihr Gotteskinder, ist das wahr? Ah, danke für das schöne, volle, warme Ja. Jawohl, das ist wahr. Ich kann es nur nicht so wie es wirklich ist, so euch in die Herzen hineinreden. So groß und so beglückend, wie es ist. Das bringe ich nicht fertig. Mir fehlen die Sprachgefäße. Mir mangeln die Worte. Mir fehlt das Temperament, ist euch so zu sagen, dass ihr es nie vergesst und dass ihr aufspringt. Ja, ihr lacht, ihr meint, der Kerl hat genug Temperament, was? Ja. Meine Lieben, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das ist Nummer 16. Und nun nenne ich das 17. Das ist die Anbetung. Anbetung. Gebet hat zu tun mit mir. Ich bitte für mich. Herr, hilf mir und mach mich gesund. Lass mich meine Prüfung bestehen und schenk meinen Volkswagen und gib mir einen schönen neuen Anzug bekomme und dass ich Gehaltsaufbesserung bekomme und so weiter. Darf man so Sachen beten? Ja. Jawohl, das darf man beten. Und Gott gibt es auch. Ja. Gott gibt uns diesen Schlören. Da gibt es aber noch viel Größeres. Das sind die Gebete. Die Fürbitte, die handelt nicht um dich, die handelt um dein Du. Herr, ich bitte für den, für den, für den, für den, Fürbitte. Aber das Beten allein tut nichts, da muss man auch mal sich um den kümmern. Den mal einen Brief schreiben, den mal aufsuchen. Fürbitte, das ist etwas Wunderbares. Für Dank, das ist etwas Wunderbares. Ich könnte davon erzählen, dass mir Leute sagten, sagen Sie mal, haben Sie am Donnerstag vor 8 Tagen, wieder um 3 Uhr, für mich gebetet. Das ist tatsächlich, das habe ich. Fühle mich gedrungen, tatsächlich, ja. Ja, das habe ich gespürt, da habe ich das und das erlebt. Solche Dinge habe ich oft erfahren. Ja, glauben ja nicht, wenn es eine Realität ist, wenn eine Wirklichkeit, der lebendige Gott ist. Oh, dass du solltest glauben, du würdest Wunder sehen. Also, das ist das Du. Aber, bitte ist dir das nicht. Für bitte ist für das Du. Aber Anbetung hat mit dem lebendigen Gott zu tun. Ich will anstatt an mich zu denken und anstatt an den anderen zu denken, an einen anderen Menschen, wenn er noch so lieb ist, in deine Liebe, ins Meer der Liebe mich versenken. Das ist Anbetung. Was das ist, das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Wenn man einmal innerlich so an Gott hingegeben ist, dass alles schweigt, alle Stürme schweigen, alle Wünsche, alle Sehnsüchte, alle Begierden, alles schweigt. Und das ganze Innere strömt hinein in den lebendigen Gott. Und Gott fließt in uns. Das ist Anbetung. Oh, wenn ich euch das geben könnte. Ich würde jedem sein Herz voll pumpen, voll Anbetung. Das ist etwas Wunderbares, dass das Dicke steht. Und dann ist man los, wenn man Gott danken kann, alle Zeit für alles. Denn Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und ein Mensch, der lobt und dankt, wird unantastbar für die Finsternismächte. Das ist wahr. Ein bekannter Prediger, ich weiß im Augenblick nicht mehr, wer es war. Es könnte Abraham aus Santa Clara gewesen sein, nach dem Wort. Aber ich weiß nicht genau. Er hat gesagt, ich komme nicht in die Hölle, ich komme in den Himmel. Denn Jesus starb am Kreuz für mich und bezahlte meine Schuld und meine Sünde und ist für mich auferstanden und ist mein Heiland. Und deshalb komme ich zu ihm. Aber verdient habe ich die Hölle. Wenn ich aber doch in die Hölle käme, dann dürfe ich loben und danken. Jesus für seine Größe, für seine Erlösungswerk, für seine Liebe, für sein Wort, würde ich loben und danken. Und da würde mich der Teufel rausschmeißen. Denn Leute, die loben und danken, die kann er nicht leiden. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. In diesem Wort, das ist ein bisschen derb, ein bisschen drastisch. Aber es zeigt uns eine Wahrheit, meine Lieben, die ich euch einprägen möchte in dieser letzten Stunde, die wir miteinander haben. Ich wiederhole die sieben Stufen und dann komme ich zum Ende. Bekenntnis, Glaube, lossagen, lossprechen lassen, Dienst, Dank, Dienst und Anbetung. Das sind die sieben Stufen, wie man herauskommt aus der Gewalt der Finsternis. Aber es muss angehen mit dem Bekenntnis, mit dem Ausliefern all seiner geheimen Sünde und Nöte. Und das ist etwas so Deprimierendes, das ist etwas so Tragisches. Der natürliche Mensch ist viel zu hochmütig und zu stolz, als dass er sagen könnte, ja, ich habe das getan, so bin ich gewesen, das ist in meinem Leben vorgekommen. Und das auch, und diese schreckliche Sünde auch. Oh, ich habe gesehen, wie diese Menschen gründen wie ein Wurm, sich endlich heraus war. Ich sage, sehen Sie mal, ich nenne ja Ihren Namen nicht. Ich sage ja keine Menschen was. Und was Sie jetzt nicht herausgeben auf Erden, das wird einmal vor Gottes Thron herauskommen. Seien Sie doch nicht so töricht. Ich helfe Ihnen das unter die sündenauflösende Kraft des Blutes Jesu da. Bis dann herauskommt. Ja, ich habe mich an und mit Tieren vergangen. Ich habe da und das und der Geist und der Neid und die Bosheit. Und bis diese Menschen. Und dann sagten sie ja, und jetzt werden sie mich verachten und werden sagen, für dich gibt es keine Gnade mehr. Ach, nein, sagte ich, nein, jetzt schätze ich sie umso mehr. Und wenn ihre Sünde, die groß genug ist, wenn sie noch 10, wenn sie noch 100, wenn sie noch 1000-mal so groß wäre, die Gnade reißt aus. Halleluja dem Lamm, denn er zieht uns heraus aus Sünde und Schlamm. Meine Lieben, das ist nur eins. Und dann kommen die anderen Stufen. Wie steht's da? Seid ihr wenigstens auf die Stufe 1 schon gekommen? Oder habt ihr wenigstens einen Fuß auf die Schwelle gesetzt, um diese erste Stufe des Bekenntnisses vor Gott oder auch vor einem Menschen hingekommen zu sein. Dann wird euer Leben neu, dann wird euer Leben schön, dann beginnt erst euer Leben, denn ein Leben ohne Jesus ist kein Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, meine Freunde. Und jetzt noch zum Schluss ein etwas, was euch noch keiner gesagt hat. Zauberei, über die Paulus redet. Ihr werdet sagen, wir haben ja vorhin gehört, aus Apostelgeschichte 19. Die meine ich nicht, obwohl das ein treffendes Wort war. Ich lese euch einige Verse aus Galater 3, Vers 1. Folgendes. Und da steht geschrieben, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Und jetzt wollt ihr mal sehen, worin die Zauberei, es ist weiße Magie, es ist Engelsdienst, um die es sich handelt, für die, die die Bibel kennen, die Verständnis haben für geistliche Dinge. Weiße Magie, im Gegensatz zur schwarzen Magie, und Engelsdienst, im Gegensatz zum Dämonendienst, um die handelt sich. Wer hat euch bezaubert? Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Das allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen? Oder durch die Botschaft des Glaubens? Ihr Galater, ihr seid doch zum Glauben gekommen. Wodurch ist der Heilige Geist, der Geist der Kindschaft, der Geist der Freude, der Geist des Lebens, der Geist der Zucht, der Geist der Herrlichkeit. Wodurch habt ihr den empfangen? Durch Gesetzeswerke? Oder dass ihr geglaubt habt, das heißt euer Leben immer und immer wieder den Herrn gegeben habt. Das will ich von euch wissen. Und dann geht's weiter. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden? Die Galater haben sich nämlich weismachen lassen von dem Petrus und von dem Jakobus und von anderen Judenchristen. Ja, alles schön und gut, dass ihr glaubt und euch bekehrt habt. Aber das genügt nicht. Ihr müsst auch das tun und das tun und das tun und das tun. Und das Gesetz halten und den Sabbat halten und euch beschneiden lassen und so weiter. Und die Galater, die wollten dann extra fromm sein und haben das auch alles gemacht. Und das sagt Paulus, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch eine Botschaft verkündigt, wie ich sie nicht verkündigt habe, das paulinische Fülle-Evangelium, die Botschaft, die das Höchste und Letzte bietet, was es überhaupt gibt. Die endet Gott, alles in allem. Diese große, leuchtende, beglückende Botschaft. Gnade muss es sein. Gnade ganz allein. Alles andere fällt in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade muss es sein. Diese Botschaft, die haben sie durch das Gesetz der eigenen Frömmigkeit, der eigenen Leistung ergänzen und überhöhen wollen. Ihr unverständlichen Galater, wer hat euch bezaubert? Er nennt das, wenn ein Mensch, das sich allein durch Jesus und durch das Wort der Schrift retten, lösen, beglücken zu lassen, noch irgendetwas dazu tun will, etwas mehr leisten will. Der eine sagt, man muss das haben, man muss das tun, für die deutlicher werden. Sonst sagt ja, aha, eben spielen wir auf den Ahnen, eben spielen wir auf den Ahnen, und einmal eben auf die und eben auf die. Das will ich nicht. Ich will keine Namen nennen, ich will auch keine Organisationen nennen. Aber wenn wir die Botschaft, die uns gegeben ist, den paulinischen Philipperbriefen übererhöhen wollen, das heißt noch größer machen wollen, dann sind wir der Zauberei verfallen. Wer hat euch bezaubert? Bleibt doch im Wort Gottes und lasst euch nicht durch alle möglichen Religionstreiberei in Dinge hineinjagen, die zuletzt euch zum Zusammenbruch führen. Und wir haben Leute gesessen, die haben mir erzählt, ja, wir müssen in unserer Organisation, müssen wir all unser Einkommen abliefern. Und dann bekommen wir so viel Taschengeld. Und dann müssen wir aufschreiben, wofür wir das Taschengeld gebrauchen. Wir dürfen es nur benutzen, um Bücher von dem und dem, beziehungsweise der und der zu kaufen, sonst dürfen wir nichts kaufen. Und meinen eigenen Kindern und Enkeln darf ich nicht mehr, keine Geschenke mehr machen. So saßen Leute weinend vor mir, weil man noch viel frömmer sein will als die Christ. Das nennt Paulus Zauberei, Sünde. Wer hat euch bezaubert, dass ihr jetzt im Fleische der eigenen Leistung und der Übertreibung das tun wollt, was von längst im Geiste durch Christus am Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist? Und dann schreibt er weiter, habt ihr so vieles Ergebnis erlitten? Ihr habt im Geiste angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Und jetzt kommt noch ein letztes, was ich noch sagen will, und dann bin ich am Ende. Dann hören wir das Schlusswort unseres teuren Bruders Dulrat Posseler. Da steht geschrieben, die Schrift, Vers 8, Galater 3, 8, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor, wir werden gesegnet werden, alle Generationen der Erde. Wer hat das gesagt zum Abraham? Die Schrift, ich lese noch einmal, die Schrift verkündigte dem Abraham die gute Botschaft. Die Schrift, wisst ihr, was ist die Schrift? Das ist die Schrift. Das ist die Schrift. Und wenn ihr es nachlest, in 1. Mose 12, Vers 3, da heißt es, Jahweh, der heilig seiende, unveränderliche Gott. Der hat das gesagt. Und hier steht, schreibt Paulus, die Schrift hat das gesagt. Wir sehen also, die Schrift ist der Herr. Und der Herr ist die Schrift. Und wenn man deshalb sagt, die Bibel, Märchenbuch, so genau darf man die nicht nehmen. So ist das keine Kritik an einem Buch aus Papier in Leder gebunden, sondern ist eine Kritik an dem lebendigen Gott, an dem lebendigen Gott. Wer sein Wort verwirft, verwirft ihn. Jahweh, verkündigte, die Schrift verkündigte. Die Schrift und Gott werden hier identifiziert. Und jede Abweichung davon ist Bezauberung der weißen Magie, das heißt durch verführerische Engelmächte der Selbsterlösung, die das Wort auf die Seite schieben, aber ihre Offenbarung dann, ich habe eine Offenbarung gehabt, ich habe von Gott einen Befehl empfangen, so spricht der Herr, sagen Leute, die sehen auch diese Leute, in unseren Kreisen. Wir sagen, was Jesus gesagt hat, als der Feind ihn anspuckt, der hat gesagt, es steht geschrieben, meine Lieben, bleiben wir in der Schrift, und da lösen sich alle Probleme und Ängste des Lebens. Ich bin am Ende. Noch einmal, die Zauberei ist weiter verbreitet als wir ahnen. Die Auswirkungen der Zauberei haben wir alle an unserem Leib, an unserer Seele, an unserem Geiste erlitten oder erleiden sie noch. Es gibt einen Weg heraus, den habe ich euch auf sieben Stufen gezeigt. Und Norm dafür ist allein die Schrift. Wenn dies Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Uns ist nicht um tausend Welten, aber um sein Wort zu tun. Und das ist der Schirm und die Lösung auch von der Zauberei, der Weg zur Vollendung, den wir durch Gottes Gnade alle alle gehen dürfen, wenn wir unser Leben völlig dem Herrn schenken. Gelobt sei der Herr, er wird es tun. Amen.